Hallo und herzlich willkommen bei Papa Hamsterrad, Servus Berufung, der Podcast für neue berufliche Perspektiven, Erfüllung und Sinn. Ich bin Claudia Scheer, dein Host und die Expertin für den beruflichen Neustart mit all seinen Facetten. Wenn du gerade merkst, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst, du beruflich um- oder wieder einsteigen möchtest, dann erfährst du hier alles über berufliche Veränderung, Berufsorientierung und Sinn. So, hallo und herzlich willkommen zu Papa Hamsterrad, Servus Berufung. Und ich habe heute einen prominenten Gast, eine wirklich prominente Gästin da. Ich habe dich jetzt gar nicht um Erlaubnis gefragt, aber ich glaube, ich muss am Anfang so einen kleinen Auszug aus deiner Filmliste mal kurz machen. Weil, also gemerkt habe ich mir das alles gar nicht so, aber da war dabei ein Nachwuchspreis, ein Theaternachwuchspreis war das, gell? Wie heißt das
Nein.
geheißen?
Darf ich dich unterbrechen?
Ja,
Nein.
bitte.
Dass du meinst den Deutschen Fernsehpreis
Ja,
als
genau, Deutscher Fernsehpreis.
Nachwuchsschauspielerin, genau, der
Ja,
Deutsche
genau.
Fernsehpreis. Für einen Film, der hieß Der Weg nach Lourdes. Da saß ich im Rollstuhl und spielte eine multiple Sklerose kranke junge Frau.
Ja, genau. Und also nur mal, dass der Name auch fällt. Zu Gast ist heute Carina Rey, ihr Künstlername, und darunter ist sie bekannt worden, ist Carina Theyenthal. Und aus ihrer Filmografie, da hat sie praktisch bei allen großen Serien mitgespielt, die es so gab, von Derek über Tatort, über Bergdoktor, über Der Bulle von Tölz, habe ich bestimmt gesehen, die Folge, von dem habe ich alle gesehen. Rosamund Pilcher, Alarm für Cobra 11, Dr. Stefan Frank, Lindenstraße, was noch, was ich kenne,
Der
Notus
Landarzt.
Hafenkante, Soko 5113 und die Rosenheim-Cops. Also ich denke, mit so einer Filmografie wird jetzt irgendwie jeder ein Bild von dir haben, egal, von abhängig, welche Serie er gesehen hat.
Ja.
Also herzlich willkommen, liebe Carina.
Vielen Dank, Claudia. Alles Liebe, ja.
Ja, Carina und ich haben uns kennengelernt über LinkedIn. Sie hat mich zu einer Buchpräsentation eingeladen. Und im Zuge dessen sind wir ein bisschen ins Plaudern gekommen. Und da habe ich festgestellt, dass du einen sehr interessanten Lebenslauf gehabt hast, ein sehr interessantes Leben. Und darüber möchte ich heute gern mit dir sprechen. Und die Einstiegsfrage und erste Frage lautet immer: Kannst du dich noch erinnern, was du als Kind werden wolltest?
Ja, ich wollte als Kind unbedingt Schauspielerin werden. Ganz einfach. Ich wollte genau das werden, was ich dann auch stur wie ich bin, weil ich habe so einen Sturschädel, stur wie ich bin auch durchgezogen habe. Ich wollte unbedingt eigentlich Theaterschauspielerin werden. Das habe ich auch lange gemacht, aber ich bin dann ins Fernsehen gerutscht. Aber ich wollte tatsächlich genau das, ganz genau das.
Sehr gut. Das finde ich immer super, wenn jemand seine Kindheitsträume gleich so verwirklichen kann. Und ich gehe mal davon aus, du wirst eine klassische Ausbildung gemacht haben, oder? Fürs Theater?
Genau. Ich habe ganz normal die Schauspielschule besucht. Also in dem Fall war ich in der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Graz. Mittlerweile ist das die Universität in Graz und habe dort ganz klassisch die Theater- und Schauspielausbildung gemacht, ja.
Und dann, wie ist es dann weitergegangen?
Naja, damals habe ich schon in Graz am Schauspielhaus gespielt, hatte gleichzeitig ein kleines Baby. Ich hatte sehr, sehr früh meine erste Tochter bekommen. Das war schon allein so eine gewisse Turbulenz, aber es ging irgendwie. Von Graz bin ich nach Linz, war dann 3 Jahre in Linz am Landestheater und habe richtig, richtig schöne große Rollen gespielt. Das hat großen Spaß gemacht. Und von Linz bin ich ans Volkstheater in Wien. Dazwischen habe ich ein zweites Kind gekriegt und da war ich am Volkstheater in Wien. Und dann hatte ich das Gefühl, Hey, mit zwei Kindern, wenn ich jeden Abend auf der Bühne stehe, kann ich meine Kinder nicht selber ins Bett bringen. Ja, dafür habe ich ja nicht meine Kinder in die Welt gesetzt und wollte freiberuflich arbeiten. Und wenn man freiberuflich arbeitet, ist es halt wichtig, dass man auch Filme drehen kann und fürs Fernsehen arbeiten kann. Dann ist man zumindest abends zu Hause und man kann halt auch ein bisschen länger davon leben, wenn man einen Film dreht. Und so bin ich so nach und nach vom Theater weg. Ich habe zwar dann noch viel Theater gespielt, aber nimmer, ja, nicht mehr so über so eine lange Strecke. Ich war noch in Frankfurt am Schauspielhaus und habe beim Rudolf Nölte sehr viele Sommerfestspiele und so Sachen gemacht. Aber ich bin dann mehr ins Fernsehen gerutscht und ja, war dadurch dann abends bei den Kindern und das war mir auch wichtig, solange die so klein waren. So.
Ja. Was hat dich am Beruf Schauspielerin fasziniert?
Mich hat fasziniert, in andere Charaktere zu schlüpfen. Ja, ich finde Menschen an sich unglaublich spannend. Egal, ob es jetzt, egal aus welchem, in welchem sozialen Umfeld, aus welchem sozialen Kontext, ich finde Menschen spannend. Mit all ihren Höhen und Tiefen und Konflikten und Schwächen und Stärken. Ich liebe Menschen. Und so war der Weg in die Schauspielerei ja, hat ja auch so viel mit Psychologie zu tun und man denkt sich in eine Rolle rein und versucht, da möglichst tief hineinzukommen und diesen Menschen so vielseitig und vielschichtig, wie er sein kann, darzustellen. Und das hat mir unglaublich große Freude gemacht, ja.
Und sag mal, was ich immer schon wissen wollte als Schauspielerin, muss man ja wahnsinnig viel Text lernen und sich merken, oder?
Ja.
Ja,
Ja,
hast du da eine spezielle Technik gehabt, um dir diese Dinge zu merken?
also ganz ehrlich, einerseits, es ist totale Übungssache. Ja, das Gehirn ist ein Muskel, den kannst du einfach trainieren. Und je mehr man in diesem Flow drinnen ist, je mehr Text man lernen muss, wenn man von der Schule kommt, ist man ja leider auch das Auswendiglernen gewöhnt und Te Sachen pauken. Ja, es ist leider ja immer noch so ein bisschen üblich, dass man sehr viel auswendig können muss, was ich schade finde. Ich hätte es lieber, man würde es mehr begreifen und nicht immer so viel auswendig lernen. Aber ich kam ja noch aus der Zeit und da ist dann das Textlernen vergleichbar. Ich lerne am liebsten und am besten Text, wenn ich spazieren gehe. Ich bin ein sehr motorischer, ich kann nicht sitzen und Text lernen. Ja, ich habe meinen Text in der einen Hand und gehe mit dem Hund spazieren oder ohne Hund, wenn ich keinen, als ich keinen hatte, gehe einfach spazieren und habe den Text da, schaue immer mal wieder rein, schaue in die Landschaft, repetiere das im Kopf für mich, schaue wieder auf den Text, schaue wieder in die Landschaft. Und das ist eigentlich das, was mir, ja, da geht's am schnellsten. Ich brauche diese Motorik, ich brauche auch diese Energie, und ja, dann geht's schnell. Ich meine, ich hatte auch Phasen. Ich glaube, du hast es genannt. Ich habe ja mal Rote Rosen gedreht. Ja, das war teilweise von einem Tag auf den anderen 40 Seiten Text. Ja, was man wirklich. Und da habe ich dann das Gefühl, jetzt habe ich schon 12 Stunden gearbeitet. Ja, dann mache ich mir dann ja auch den Druck und sage mir, hey, wenn ich jetzt Stunden brauche, um diesen Text zu lernen, habe ich ja weniger Zeit für die Kinder. Also ganz fest konzentriert und ganz schnell und dass das in der Birne ist und dann habe ich Zeit für die Kinder. Also das war dann schon auch mit einem gewissen Ehrgeiz verbunden, das so schnell wie möglich zu können. Aber, und das muss ich leider dazu sagen, es ist am nächsten Tag auch wieder weg. Ja, es gibt ja Menschen, die können Sachen zitieren, was sie anno dazu mal gelesen, gehört oder sonst was haben. Ich höre nichts von Leuten. Ich lerne es schnell, ich begreife es schnell, ich kann auch einen Tanzschritt schnell nachmachen. Das geht alles so schnell. Bei Sprache, ich lerne es schnell, aber es ist auch so schnell wieder weg. Und das ist die Kehrseite. Ja, ist
Ja.
die Kehrseite von der Medaille. Das ist leider so. Ja.
Und das Lernen von Text ist ja wahrscheinlich zwischen Theater und Film wird sich ja wahrscheinlich unterscheiden, oder?
Das Lernen vom Text unterscheidet sich nicht wirklich. Die Arbeitsweise, an sich, ob man auf der Bühne ein Stück erarbeitet oder ob man es für den Film erarbeitet, die Arbeitsweise, dann ist eine komplett andere. Aber das Textlernen, ich bin da schon sehr genau und präzise, weil man ja auch mit Partnern arbeitet, ne? Ich kann da nicht so davor vor mich hinnudeln und irgendwie fällt mir schon irgendwas ein. Ich habe ja einen Partner oder eine Partnerin, die ist ja darauf angewiesen, dass irgendwie die Stichworte stimmen und dass sie weiß, wann, ja, also von dem her ist es schon wichtig, dass das irgendwie präzise ist. Aber das ist eigentlich eher ähnlich, nur die Arbeitsweise dann ist sehr, sehr verschieden.
Und wenn du so bei einem Stück, nehmen wir an, so eine Saison dein Stück spielst, dann wird es ja wohl gut sitzen wahrscheinlich, oder? Der
Ja,
Text.
gut, das sitzt hoffentlich schon bei der Premiere gut.
Ja, aber.
Jetzt ist ja, das ist halt der Unterschied, ne? Beim Theater hast du viele Wochen Proben und gehst so sukzessive durch das Stück durch und spielst es ja dann von Anfang bis zum Ende, spielst du durch, ja? Und wenn du einen Film drehst oder fürs Fernsehen arbeitest, dann entsteht dieser Film ja nicht chronologisch. Das heißt, sehr oft fängst du mit der letzten Szene an oder mit der vorletzten oder so. Ich habe mit dem Hansi Hinterseer ja auch einen Film gemacht oder mehrere sogar. Und ich kann mich gut erinnern, ich meine, wir hatten am allerersten Drehtag, wo ich wirklich hin bin. Und ich habe gesagt, ja, Servus, ich bin die Karina. Und er hat gesagt, ich bin der Hansi. Ich kann das den Tiroler Akzent nicht nachmachen. Aber jedenfalls war es der erste Drehtag und es war die letzte Szene vom Film. Ja, in der wir quasi uns in die Arme fallen, uns küssen und durch den Schnee kugeln. Ja, das ist nach wie vor, es ist ganz eine wunderschön romantisch-kitschige Szene aus dem Film, wo die Berge sind, die allerletzte Szene. Aber das war die erste, als wir uns überhaupt zum ersten Mal begegnet sind. Ja, und das ist dann manchmal schon auch eine gewisse Herausforderung und dann musst du es ja so irgendwie rückwärts von der Psychologie her auch erarbeiten, ne? Das heißt, du musst ja eigentlich, wenn du jetzt so eine Rolle einstudierst, eine Rolle von Anfang bis Ende im Kopf haben, um zu wissen, wo bin ich denn dann am Ende? Weil das hast du ja noch nicht gemacht. Ja, und dass das dir irgendwie in deiner Fantasie so, ja. Also das ist schon vom Arbeitsprozess her ein anderer. Ja.
Was hat dir denn besonders viel Spaß gemacht bei in deiner Karriere als Schauspielerin?
Ja, mir viel. Also, wie gesagt, andere Menschen spielen. Ich habe halt sehr oft, naja, entweder ich war blind oder ich hatte multiple Sklerose oder ich hatte Schizophrenie oder ich habe mich umgebracht oder jemand anderen umgebracht. Also ich habe immer sehr dramatische Figuren gespielt. Mir hat es auch Spaß gemacht, wenn es mal nicht so dramatisch war, ganz ehrlich. Und mir hat es oft Spaß gemacht, wenn wir in schönen Landschaften waren, ne? Krimis spielen ja sehr oft so in diesem städtischen Milieu. Und ich mag das halt gerne, wenn man das Glück hat und so einen Film mit einer schönen Landschaft verbinden kann oder auch mit einem anderen Land. Das sind dann so die besonderen Geschenke. Und das ist mir auch ein paar Mal gelungen. Und das ist natürlich, ja, das ist natürlich schon schön.
Ja, so
Und wenn
Rosamund
man,
Pilcher, oder?
ja,
Da gibt es
klar,
die super schönen Landschaften.
Ja, Rosamunde Pilcher mit der schönen englischen Küste und so. Also ich habe auch in Bulgarien gedreht oder in Marokko. Also es waren schon so spezielle Sachen. Aber es hat auch viel mit den Kollegen und Kolleginnen zu tun, ne? Wenn die Atmosphäre am Set schön ist, wenn man angenehme Partnerinnen hat. Also das.
Und wie viele Jahre warst du jetzt insgesamt sozusagen im Beruf Schauspielerin tätig? So ungefähr.
25, würde ich sagen.
25 Jahre Berufserfahrung in der Schauspielerei. Und was ist dann passiert?
Naja, das ist ja nicht alles so von einem Moment auf den anderen gegangen. Ich hatte halt irgendwann das Gefühl, ja, jetzt fange ich an, mich zu wiederholen. Ich habe jetzt 100 Mal ich liebe dich gesagt. Ich glaub's mir bald nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich es noch sagen kann, dass ich mir selber glaube. Ja, der Zeitdruck in der Branche ist immer höher geworden, ne? Man hat immer mehr in kurzer Zeit gemacht als früher. Es war weniger, ich hatte die Phase erlebt, wo halt weniger Zeit auch für wirkliche Qualität da war. Und es hat halt viel mit mir zu tun, dass ich so ein Typ Mensch bin, der das Gefühl hat, ja, ich habe nur ein Leben, ja. Vielleicht werden es noch irgendwelche andere, aber ich glaube mal nur eins. Und ich mag nicht immer das Gleiche machen. Und ich möchte irgendwie, habe irgendwie das Gefühl gehabt, hey, ich, wow, die Welt ist groß und weit und es gibt so viele Dinge auf dieser Erde. Und ja, ich möchte noch andere Dinge erleben, andere Herausforderungen haben, andere Sachen machen, nicht immer an der gleichen Stelle wohnen, nicht immer den gleichen Beruf leben, nicht immer in dieser Kunstwelt. Ich möchte eigentlich in eine reale, mehr noch in einer realen Welt und die Welt ist groß und weit und wow, ich verpasse sonst was. Das ist halt mein Charakter, ja.
Ja. Genau, und deshalb, also du hast, da bist du ja in einer Situation, die auch viele Frauen, die von mir betreut werden, auch kennen, ja, so dass sie merken, okay, ich mache das jetzt schon so lang und so wirklich wohl fühle ich mich jetzt nicht mehr und eigentlich ist es schon sehr viel Routine und so richtig spannend ist es auch nicht mehr, ja, und dann ändert sich vielleicht auch das Leben, ja, Partnerschaften zerbrechen. Oder sonst irgendwas passiert, die Kinder ziehen aus. Ja, so. Bist du auch so durch diesen Prozess gegangen?
Ja, ich bin auch durch diesen Prozess gegangen. Also ich hatte mich von meiner ersten Ehe getrennt. Meine Kinder damals waren in der Pubertät. Da habe ich dann noch weiter gearbeitet als Schauspielerin, habe eine dritte Tochter bekommen. Und die beiden Älteren wurden dann immer größer und wurden Flügge. Ja, und dann hatte ich noch mit meinem zweiten Mann zusammen eine kleine Tochter und wir hatten irgendwie das Gefühl, beide hatten wir das Gefühl, ja, eben, die Welt ist groß und weit und was gibt's denn da noch für Möglichkeiten? Und ja, ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht und in alles Mögliche reingeschnuppert und letztendlich hatten wir das Glück und das fantastische Angebot. Wir sind für 5 Jahre auf den afrikanischen Kontinent gezogen und haben die Tochter, die jüngste, die damals immerhin schon 12 war, mitgenommen und lebten 5 Jahre hinten links im Regenwald von Kamerun, haben Trinkwasserbrunnen für eine Schweizer Stiftung gebaut. Und ganz ehrlich, ich meine, es war für mich eine unglaublich harte Zeit. Einerseits habe ich die großen Mädels vermisst. Klar haben wir uns in den Ferien gesehen und sie kamen auch, aber ist ja doch eine Distanz. Aber es war eine so unglaublich berührende und beeindruckende und prägende Zeit. Ich möchte das überhaupt nicht missen. Ja, das ist eine unbeschreibliche Erfahrung und von der ich heute noch zehre. Und ich kann ehrlich gesagt jeder Frau nur raten, im Gegensatz zu früher, ja, früher war es ja so, man hat sich für einen Beruf entschieden und ja, den hat man dann halt auch sein Leben lang gemacht. Und ich bin doch mittlerweile mit so vielen Menschen und mehrheitlich auch Frauen konfrontiert, die so, ja, so sagen wir mal, um die 40 rum sagen, hey, ich würde eigentlich gern was anderes machen. Und ganz ehrlich, ich kann das jedem nur raten. Und ich würde sagen, noch nie war eine Zeit so geeignet, um diesen Schritt auch zu wagen. Ja, das war unverständlich meiner Elterngeneration gegenüber, wäre das unverständlich, meine Großeltern unverständlich, ja. Aber das ist jetzt doch die jetzige Generation, da kannst du sagen, ja, mach es, mach den Schritt mutig, denn du schließt zwar eine Türe, aber es werden so viele andere aufgehen und du wirst sehen, das wird dir gut tun und du, ja, irgendwann blickt man ja zurück auf sein Leben und fragt sich, was waren die speziellen Momente und was war's, ja? Und dann sind's ja doch auch genau die Momente, wo man vielleicht ein bisschen mutig war, vielleicht was riskiert hat, was ausprobiert hat, über seinen Schatten gesprungen ist, aus seiner Komfortzone raus ist und sich gedacht hat, das probiere ich, das war schon immer mein Herzenswunsch und dafür hatte ich keinen Platz und dafür war keine Zeit und Kind und Geld verdienen und Mann und Partner und was auch immer. ich möchte mir das jetzt erlauben, das mache ich. Und das ist schon was unglaublich Schönes, wenn man die Möglichkeit sich schenkt, sich selber gibt. Ne?
Ja, das hast du wirklich toll, toll jetzt zusammengefasst. Was waren bei dir so diese speziellen Momente, wo zum Beispiel aus dieser Zeit in Kamerun oder von diesem Entschluss, vielleicht war es auch davor, ja? Was waren da deine so speziellen Momente, wo du sagst, ja, das ist echt cool, dass ich das gemacht habe?
Also die speziellen Momente, ich meine, du hast es jetzt angesprochen, war natürlich in Kamerun so dieser komplette Perspektivenwechsel, ne? Dass man die Welt plötzlich mit ganz anderen Augen sieht und ja, sieht, dass Menschen, die so unendlich für unseren Begriff arm sind und in Armut leben, so glücklich sein können und so lustig sein können und so zufrieden sein können und so warmherzig und gastfreundlich sein können. Das hätte ich als Tourist nie, nie, nie erfahren. Ja, aber ich glaube, man muss ja deshalb nicht nach Kamerun gehen. Ja? Ich glaube, wir haben hier auch viele Möglichkeiten, dass wir einfach feststellen, ja, es gibt so viele Leben und so viele Potenziale in uns. Ja, wir haben ja selber durch unseren Beruf vielleicht einen Teil von dem, was wir können und was unser Potenzial ist, können wir ausleben und gibt eine ganze andere Teil bleibt auf der Strecke liegen. Und auch die Erfahrung mit sich selber, wenn man plötzlich feststellt, wow, ich kann ja noch ganz andere Sachen, als ich gedacht habe. Das hätte ich ja jetzt von mir gar nicht erwartet. Oder ich kann halt auch mal was gar nicht, was ich gedacht habe, ich könnte es. Aber auch das sind so Erfahrungen, wo man ja sehr nah mit sich selber auch in Berührung kommt. Und auch das gehört dazu. Und das ist eigentlich auch sehr, sehr schön, sich auf so einer anderen Ebene auch tiefer kennenzulernen.
Wie ist es eigentlich eurer Tochter, die ihr mitgenommen habt, dort gegangen, in so sich in diese neue Umgebung einzufinden?
Ja, also am Anfang war natürlich die Sprache eine Barriere, aber 12 ist gerade noch so ein Alter, wo man das wirklich relativ schnell lernt. Und das ging auch bei ihr ein halbes Jahr später, war das überhaupt kein Thema mehr. Und ab dann war es eigentlich gut. Es war dann, ehrlich gesagt, fast das Zurückkommen fast schwierig, ne? Auch wieder in dieses Europa, das doch so, ja, die Menschen sind oft so unfreundlich, ja. Du sitzt in der Tram, du sitzt in der Straßenbahn und alle schauen so in ihr Handy, sind so zu und ja, die Jacke hoch und jeder ist so in seiner Welt und abends die Straßen sind leer und ja, da kommst du natürlich aus so einer pulsierenden Welt, wo alles sich draußen abspielt, wo alles auch Gefühle nach außen gelebt werden, wo du immer weißt, woran du bist. In dieses sehr verschlossene Europa, wenn du so willst, ja. Wir sind ja schon sehr zugeknöpft oft, ne, mit unseren Gefühlen, die zeigen wir nicht, weil und das und jenes. Also, das war schon eine Umstellung für sie. Auch die Tatsache, dass du halt gehst in ein Lebensmittelgeschäft, ich nenne jetzt mal keine Marken, aber diese großen Lebensmittelgeschäfte, wo du eine ganze Wand voller Nudeln hast, ja. Da gibt es Baguette von oben bis unten, von rechts nach links und du bist vollkommen überfordert, weil du gar nicht mehr weißt, was du, ha, ja, und na gut, in Kamerun gab es halt ein Packel und das hat es auch getan, ja, also diese komplette Überreizung und die Selbstverständlichkeit, mit der wir hier halt hier einen Wasserhahn aufdrehen und dann kommt halt Trinkwasser raus, ja, und das, da überlegt man sich nichts dabei, das ist ja normal. Aber es ist nicht normal, ja.
Es ist nicht
Und der
normal.
größte Teil der Weltbevölkerung lebt nicht so wie wir. Das ist einem sehr oft gar nicht bewusst, auf welcher Insel wir da sind, ja. Und die hat ja eben auch Nachteile, ne? Sie hat diesen Nachteil, dass vieles schon kalt ist, ne? Ich finde vieles schon nicht jetzt von der Temperatur nur, sondern auch von der Zwischenmenschlichkeit, ne? Ja.
Ja, stimmt, ja. Und also die Menschen und das Leben dort, das ist bestimmt sehr beeindruckend. Und aber was hast du irgendwie Kontakt dann mit dem Regenwald gehabt?
Ja, wir haben mitten im Regenwald gelebt, ne?
Ah, okay.
Also wir haben
Wie war
mitten
das Leben im Regenwald?
ja, wir waren mitten im Regenwald, wir waren auch wirklich mitten im Wald. Es ist so ein bisschen schwer vorstellbar. Wir haben ja auch genau in dieser Region diese Brunnen gebaut. Da gibt es so Mini-Dörfer, die sind so abgeschieden von der Welt. Ja, da führen nur ja, Staubstraßen hin. Und dann hast du da vielleicht 10, 20, 30 Lehmhütten. Fernab von allem, ja, und die Menschen, die da leben, ja, vielleicht war einer von denen je in seinem Leben in der Hauptstadt oder in einer größeren Stadt, aber spielt sich ja alles in dem Dorf ab. Und wir haben auch so wo gelebt, hatten für diese Stiftung 70 kamerunische Mitarbeitende, die das Projekt ja, geführt haben, gearbeitet haben, die Brunnen gebaut haben, betoniert haben, die Grabungen gemacht haben, die LKWs gefahren sind und so weiter, ja. Ich habe mit allen noch Kontakt und ich war auch noch mal da, nachdem wir die Arbeit an Nachfolger übergeben haben. Wir haben auch in der Zeit ein Buschkrankenhaus aufgebaut, weil wir halt festgestellt haben, ja, dass so schnell gestorben wird, so mitten im Regenwald. Wegen für unsere Verhältnisse Kleinigkeiten, wenn es keine gute medizinische Versorgung gibt. Und ja, du hast gefragt, wie ist das Leben im Regenwald? Laut von diesen Geräuschen her, das vibriert die ganze Nacht, das zirpt und dröhnt und zippert und ja, das, wow, das ist richtig so eine Geräuschkulisse heute, wenn ich das so höre, denke ich manchmal, wow, ja, es ist wie Kamerun, dieses. Ja, das ist unglaublich toll. Ja, es ist so richtig, wenn das Fenster auf ist, richtig, richtig laut, ist richtig schön. Alles lebt, auch die ganze Nacht durch, voller Geräusche. Ja, es ist toll, aber es hat auch, klar, es hat auch seine Tücken. Du kannst nicht einfach so blind durch den Wald gehen, so unbeschwert, wie wir das hier machen. Es gibt schon wirklich sehr, sehr viele Schlangen, sehr viele. Also es ist schon so, dass ich immer geschaut habe, wo ich halt meinen Fuß hinsetze, ja, und war viel mit dem Hund da spazieren. Das ist nicht so unbeschwert wie hier, wo du einfach den Hund laufen lässt, sondern die hatte ich da halt an der Leine, weil ja, das dann schon, ja, es gibt halt die grüne Mamba und die weiße und die Kobras und Vipern und alles Mögliche, ne?
Okay. Also bist du da furchtlos, was Schlangen angeht?
Weißt du, Schlangen haben, glaube ich, mehr Angst vor uns als wir vor ihnen. Aber ich würd jetzt nicht im Dunkeln oder blind irgendwo in der Gegend rumgehen. Ja, man bin nicht ängstlich, aber achtsam. Ja, weil die sind einfach da, die leben da genauso gern wie wir. Und wenn du halt einen falschen Schritt gerade irgendwo draufstehst oder sich das Tier bedroht fühlt, dann logischerweise greift es dich an, sonst wird es dich ja nicht angreifen. Es springt ja nicht aus dem Busch und attackiert dich. Aber wenn es sich bedroht fühlt, logischerweise verteidigt sich's dann. Ne? Muss man ja nicht herausfordern. Also von dem her habe ich natürlich schon geschaut, wo ich gehe. Ja. Und auch nicht unbedingt im Dunkeln. Ja, weil dann siehst du es nicht. Genau. Ja.
Und wa was würdest du sagen, war das prägendste Erlebnis aus dem Leben im Regenwald?
Naja, mich hat halt sehr der Tod eines Kindes berührt, der unmittelbar quasi vor unserer Haustüre quasi passiert ist. Von so einem Kind, von so einem Jungen, der gleich alt war wie unsere Tochter und der sich beim Fußballspielen so dumm gestürzt ist, dass er sich im Bauch verletzt hat. Und damals gab es das Krankenhaus noch nicht. Und naja, man hat halt gedacht, ja, pff, wird schon wieder, oder? Es ja, war halt da bei der einen Pflegerin und da bei irgendeiner Schwester und ja, und letztendlich hat man dann festgestellt, dass es ein Milzriss war und als dann operiert wurde, war es zu spät. Und ja, das hat mich schon sehr, sehr, sehr berührt. Der Junge war mir uns sehr nahe und seine Mutter noch viel mehr. Und so letztendlich auch der Umgang mit dem Tod in dem Land hat mich sehr berührt, weil es so ganz anders ist als bei uns. Weißt du, es wird so hinausgeschrien, es wird so rausgelebt, es ist so unglaublich intensiv. Ja, es ist nicht so zurückgehalten wie bei uns, wo man so alles so bedeckt hat und so in sich hineinfrisst, sondern das, wow, das ist boah, wie ein Vulkan des Schmerzes, der raus will und das halbe Dorf ist da und alle schreien und weinen und man liegt sich in den Armen und das macht man eine Woche lang. Ja, die Frau, das ist der ganze Schmerz, das geht wirklich, auf eine Art, es ist dann aber auch irgendwann durchgestanden, während wir es doch sehr, sehr verhalten oft mit uns tragen, sehr, sehr lange und viel zurückhaltender damit umgehen. Ich will das nicht werten, ja, wir haben unsere Art ist eine andere, es ist nicht wertend gemeint. Nur es hat mich sehr berührt, wie unterschiedlich das ist. Ne? Ich kann es auch im Positiven sagen, ja. Es ist jetzt so eine berührende Geschichte, aber ich kann es auch im Positiven sagen, wenn jemand lacht, dann lacht er, ja. Und dann nimmt er auch keine Rücksicht, ob jetzt man irgendwie seine schiefen Zähne sieht oder so irgendwas, ja. Dann wird einfach gelacht und manchmal kugelt sich auch ein Rechtsanwalt auf den Boden, weil er vor Lachen sich nicht beherrschen kann. Stell dir das mal vor, bei uns in einem Büro, dass ein Anwalt in seinem Anzug sich am Boden umeinander kugelt, ja. Also das ist schon, das ist ganz was anderes. Auch gähnen, ja, man gähnt halt, wenn man gähnen muss. Ja? Das wird nicht so versteckt, dieses mehr Raum seinen Emotionen zu geben, das hat mich schon, das hat mich sehr beeindruckt. Ja.
Ja, das stelle ich mir auch
Ja.
sehr berührend in allen Belangen vor, ne? Also
Ja.
sowohl im Positiven wie im Negativen, ja.
Ja.
Okay, also dann habt ihr ein Krankenhaus dort aufgebaut und nach 5 Jahren oder so war das dann vorbei, oder?
Na, es war nicht vorbei. Wir haben einfach so nach 5 Jahren das an Nachfolger übergeben. Das Krankenhaus steht noch, das Trinkwasserprojekt steht noch, all eine Bibliothek, alles, was wir so gemacht haben, das gibt's alles noch und das geht auch alles weiter. Das ist auch gut so und wir haben wieder einen Kontakt. Wir sind auch manchmal dort. Aber ja, es war dann für uns auch irgendwie, hatte dann auch vielleicht mit der jüngsten Tochter zu tun, weil die war dann mehr in der Stadt als und wir mehr am Land und ich wollte doch noch die letzten 2 Schuljahre mit ihr wieder enger verbringen und das war dann einfach auch gut und dann sind wir wieder zurück nach Europa. Genau, da war sie 17. Ja.
Du bist ja, du hast ja auch einen Schweizer Pass und seid ja in
Ich
der
habe einen
Schweiz dann.
österreichischen und einen Schweizer Pass
Ja.
und wir sind in dem Fall in die Schweiz gezogen.
Ja.
Genau. Und ich habe dann angefangen, an verschiedenen Universitäten zu unterrichten. Und das mache ich bis
Sehr gut.
heute auch in Wien an der Diplomatischen Akademie. Und ja, gebe viele Coachings und jetzt habe ich halt im letzten Jahr auch noch ein Buch geschrieben. Genau.
Ja, genau. Also noch ganz kurz zum Coaching. Denn du hast dich ja auf die Thematik, erzähl mal, auf welche Thematik du dich spezialisiert
Na,
hast.
ich habe zwei. Das eine ist Auftrittskompetenz. Das heißt, alle Menschen, die ja Präsentationen halten müssen, ein Bewerbungsgespräch haben, die irgendwie das Gefühl haben, ja, ich kann mich nicht gut verkaufen, ich muss irgendwie besser wirken. Also ich nenne es jetzt mal Auftrittskompetenz. Das ist das eine. Mein Selbstbewusstsein ist zu gering. Wie kann ich ein bisschen was aus mir rausgehen? Wie traue mich nicht und so weiter. Das ist das eine, das unterrichte ich auch an verschiedenen Universitäten, aber ich coache auch Menschen, die das halt vor sich haben, und da einen Schritt weiterkommen möchten. Und das andere Gebiet ist interkulturelle Kompetenz, das heißt, wie interagiere ich mit anderen Kulturen einerseits im nationalen Sinn. Ja, ich habe viele Mitarbeiter mit verschiedenen Sprachen aus verschiedenen Ländern, aber es kann ja auch innerhalb einer Organisation schon alleine soziale Unterschiede sind ja auch erfordern auch schon oft eine interkulturelle Kompetenz. Und das unterrichte ich auch an verschiedenen Unis, aber auch an der Diplomatischen Akademie in Wien. Genau.
Genau, und da hast du ja dein eigenes Institut auch, oder? Also
Na, ich
deine eigene Praxis, oder?
meine eigene,
Praxis, so,
genau,
ja,
ja.
genau.
Ja.
Genau.
Genau.
Und so, jetzt habe ich den Faden verloren.
Na, macht nichts. Ja, ich gebe da auch Workshops zu diesem
Ja.
Thema und Seminare und Kurse an Unis, aber auch für Privatpersonen. Und aus dem heraus,
Ist
vielleicht
das
um dir
Buch,
das,
genau.
ist das Buch entstanden. Genau,
Das war's, ja.
weil ich festgestellt habe, dass letztendlich, was alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, inklusive mich selber, verbindet, wenn wir ja eine Rede halten müssen, eine Präsentation haben oder einfach nur unsere Meinung in einem Meeting sagen wollen, sollten, müssten oder vielleicht einmal Nein sagen sollten, wenn so alles an uns zehrt. Das, was uns daran oft hindert, diesen Schritt machen zu können, ist eigentlich unsere Ängste und unsere Zweifel. Mal dieses Gefühl, genüge ich denn? Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, dieses Gefühl, ich werde nicht geliebt, diese Angst davor, nicht geliebt zu werden, die Angst davor, im Mittelpunkt zu stehen, Lampenfieber, wie gehe ich damit um, was denken die anderen von mir, all mein Perfektionismus, unsere Mühe, Lob anzunehmen, all diese Dinge, das liegt eigentlich drunter, unter dem der Tatsache, dass man jetzt vielleicht Mühe hat, eine Rede zu halten oder Präsentation oder mal Nein zu sagen. Darunter liegen all diese Zweifel und Ängste, die uns klein machen, die uns so zurückhalten, ja. Und das hat mich dann immer mehr fasziniert und es geht ja mir genauso. Also ich kenne das ja auch von mir. Und so ist dann auch das Buch entstanden. Und da geht's in dem Buch geht's ja auch, im ersten Teil geht's genau um diese Ängste und Zweifel, die wir alle kennen, die viele von uns haben. Und im zweiten Teil geht's dann noch mehr um, wie wir sie auflösen. Es geht mehr um, auch um die Definition, was ist Erfolg und was ist Erfüllung. Und das sind ja unterschiedliche Dinge. Es geht auch um unsere Wahrnehmung, um unsere Intuition, auch unsere Intuition ein bisschen zu vertrauen wieder und nicht immer alles nur im Kopf zu haben und zu machen. Ja, wo wir denn eigentlich unsere Kraft haben, wo die steckt, wie wir die aktivieren können, geht um Körpersprache und dann geht es auch ums Gegenüber. Ja, also dass wir doch einfach auch mutig unserem Gegenüber Raum lassen dürfen.
Und verrat uns jetzt auch noch den Titel vom
Ah
Buch.
ja, stimmt, da war noch was. Meine Zweifel können mich mal, ist der Titel.
Sehr gut, super
Das
Titel.
ja, finde ich auch. Das Buch ist im Campus Verlag erschienen, jetzt gerade erst im Oktober, also noch nicht sehr lange auf dem Markt. Meine Zweifel können mich mal. Momentan ist es sogar nominiert für den Lovely Books Community Award als bestes Sachbuch.
Ah,
Muss nur noch die
cool.
Daumen drücken oder abstimmen, was auch
Ja,
immer.
ist ein Publikumsvoting oder was?
Ja, es ist ein Publikumsvoting, weil es ist der
Okay.
größte deutschsprachige Leserinnenpreis, der
Okay.
vergeben wird. Und das ist natürlich ganz was Aufregendes. Und ich bin tatsächlich mit meinem Buch unter den letzten 20. Und
Oh,
jetzt ist
cool.
es ganz, ganz spannend. Ja, wir haben
Sehr gut.
noch, ich glaube, 4 oder 5 Tage Zeit für die Abstimmung. Und dann wird es am 28. November ist dann, glaube ich, entschieden. 4, 5 Tage ist noch Zeit, kann man noch abstimmen. Lovely Books Community Award für das beste Sachbuch. Und dann schauen wir doch mal, was daraus wird. Ja, genau.
Hast du den Link dafür irgendwo auf
Ja.
LinkedIn stehen?
Ich habe ihn auf LinkedIn stehen.
Ja.
Ja, ich kann ihn dir aber auch extra schicken.
Okay, mach das bitte.
Ja, sehr
Wenn ich dich da
gerne.
unterstützen kann, sehr gerne.
Ja. Wie gesagt, müsste die nächste, geht, glaube ich, nur bis Montag. Ja.
Ja, mach mal schon.
Super.
Sehr gut. Ja,
Ja.
also das heißt, Du hast dieses coole Buch geschrieben. Und was ist dein Ziel mit dem Buch? Was hast du dir überlegt, was du damit erreichen möchtest?
Ja, ganz ehrlich, ich möchte so viele Menschen wie möglich erreichen. Das Buch ist ja voll mit, auch mit praktischen Übungen. Also es ist so eine Mischung. Klar geht es um diese sachlichen Themen, die ich gerade erzählt habe. Es erzählt aber auch viele Anekdoten und persönliche Geschichten so aus meinem Leben. Ein bisschen Tragik, ein bisschen komisch, ein bisschen witzig, ein bisschen berührend. Geschichten aus Kamerun, aber auch Geschichten aus der Schauspielerei, wo ich halt irgendwie ja mich was nicht getraut habe oder Dinge nicht so gut konnte, wie ich es vielleicht hätte eigentlich können, wenn ich mich denn getraut hätte oder wenn ich nicht immer das Gefühl gehabt hätte, ich genüge nicht. Ja, das schränkt einen ja auch so ein. Und ich hatte sehr oft das Gefühl, ich genüge nicht. Und dann wird man immer kleiner statt größer. Und dann kann es ja auch nicht funktionieren. Und dann sind sehr viele praktische Übungen drinnen, wie man einfach so schrittchenweise aus dem rauskommen kann. Ja.
Sehr spannend.
Ja, also wirklich, die man eins zu eins umsetzen kann. Es sagen mir auch viele Leute, die das Buch gelesen haben. Dann habe ich es jetzt einmal gelesen. Und jetzt bei jeder Gelegenheit, wie ich das Gefühl habe, ah, ich habe jetzt das komische Gefühl oder jenes komische Gefühl, dann suche ich da in deinem Buch, dann mache ich einfach die Übung oder dann schlage ich ihn weiter nach hinten und dann lese ich da nochmal. Also ich glaube, es ist tatsächlich was, was man immer mal wieder lesen kann und wo man so nachschlagen kann. Ah, ich habe jetzt so,
Nachschlagen.
lieber, was mache ich denn jetzt? Was hat sie denn darüber geschrieben? Oder ich habe komisch mit der Körpersprache, fühle ich mich nicht wohl? Oder was mache ich mit meiner Stimme, wenn ich so schnell heiser werde? Ich schaue, was hatten die Carina da geschrieben? Ach so. Ja, also so kann man es auch dann nutzen.
Ja,
Genau.
also es schaut so aus, als muss ich das ganz dringend kaufen, das Buch.
Ja, unbedingt, unbedingt. Es schaut auch, ich habe so ein vernudeltes hier. Es schaut auch so schön aus, finde ich. Aber das ist jetzt wahrscheinlich spiegelverkehrt, ne?
Nein, nein, nein. Also bei mir ist das ganz normal, ja. Ja, sehr gut.
Ja. Nein,
Ja.
das ist auch so in einer sehr sichtbaren Farbe. Ich habe halt da oben jetzt von den ganzen
Ja.
Lesungen die Zeichen drinnen, aber ja.
Sehr, sehr gut. Also da wünsche ich dir viel Erfolg.
Danke, 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 danke. Kann ich brauchen.
Wirst du auch wieder mal in Wien sein? Gibt es da Pläne?
Naja, ich bin
Bei Graz, Salzburg.
Ja, Mitte Dezember unterrichte ich an der Diplomatischen Akademie, da bin ich in Wien. Ich würde gern mal schauen, wenn sich noch die eine oder andere Lesung ergibt, komme ich auch deshalb, aber ich habe auch noch Familie in Wien und das ist auch ein Grund, warum ich immer mal wieder gern in Wien bin und gern in Österreich bin. Und ja, ich bin sowieso gern in Österreich. Genau.
Ja, sehr gut. Na, vielleicht ergibt es dann doch noch, dass ich noch mal eine Lesung erleben darf.
Ja,
Ja.
schön. Ich mache
Ja.
jetzt online eine,
Ja.
falls dich das interessiert. Ich mache am 1. Dezember, das ist ein Sonntag, um
Ja.
10 Uhr eine Matinee quasi. Da mache ich eine Online-Lesung.
Okay.
Ich habe jetzt den Link mal ins Zoom gestellt. Man kann den Link auch sonst wohin geben. Aber das ist dann einfach so als erste Adventslesung gedacht. Klar, es ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber es hat ja auch viel mit sich Zeit für sich zu nehmen zu tun, ne?
Ja.
Und so findet das am 1. Dezember statt. Ja, genau.
Sehr gut, sehr gut. Und wenn wir schon jetzt schon beim Advent sind, wie schaut jetzt so die nähere Zukunft aus für dich? Hast du irgendwelche speziellen Pläne noch in nächster Zeit?
Also nichts Aufregendes. Ich würde Weihnachten gern irgendwie noch ein bisschen Ferien machen, aber ich weiß noch nicht wo und ich weiß noch nicht wie. Und ich weiß nur mit wem, nämlich mit meinem Mann. Und vielleicht kommt die jüngste Tochter auch ein bisschen mit, aber wir haben noch nicht wirklich entschieden. Wir werden ausnahmsweise nicht in Wien sein, weil wir waren sonst viel, viel in Wien, gerade an Weihnachten mit der Familie, aber dieses Mal werden wir das nicht machen. Und sind ein bisschen auf der Suche, welcher Urlaubs- und Dingsmöglichkeit uns ein bisschen anspringen wird. Wir machen das dann ein bisschen spontan. Genau.
Okay.
Ja.
Okay, na super. Du, liebe Karina, dann werde ich alles natürlich in den Shownotes verlinken. Und ich bedanke mich sehr von Herzen, dass du dir Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Es hat mich wirklich wahnsinnig gefreut, dass wir uns kennengelernt haben. Und ich werde mir das Buch natürlich besorgen. Und ja, also vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung, Claudia. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend mit deiner Katze, die heute nur einmal durchspaziert ist.
Ja.
Genau, und meiner ist gerade gar nicht da. Der ist auch irgendwo. Der erkundet hier den Schnee, glaube ich, ein bisschen. Also dank dir, alles, alles Liebe. Und ich schicke dir noch die paar Links, mache ich noch.
Oh, vielen, vielen Dank.
Okay? Sehr
Und
gerne.
auch unserem Publikum danke ich natürlich fürs Zuhören und Einschalten. Und ich freue mich sehr, wenn ihr in den nächsten 14 Tagen dann wieder dabei seid. Dann gibt es die nächste Folge von Baba Hamsterrad, Servus Berufung. Bis dahin, Baba.
Servus.